Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich begrüße eine Schauspielerin, die im Fernsehen, im Kino und auf Netflix zu sehen ist. Schönen guten Tag, Lisa Maria Potthoff.
Hallo, guten Tag.
Das Publikum kennt Sie aus vielen ganz unterschiedlichen Filmen oder Serien. Sie sind die Susi, die Freundin vom Dorfpolizisten Franz Eberhofer. Das ist bayerisches Kultkino. Jetzt im Sommer beispielsweise, ich weiß gar nicht, die wievielte Folge, Leberkäse-Junkie.
Oh mein Gott, ich muss es eigentlich auch mal wissen. Es war die fünfte, die gezeigt wurde. Gedreht haben wir die sechste jetzt,
ja, diesen Herbst. Leberkäse-Junkie haben die Leute aber vielleicht schon gesehen. Oder neuerdings kann man sie auf Netflix sehen in der Serie Skyline. Und als Kommissarinnen sind sie mehrfach vertreten. Im Fernsehen Julia Thiel, Maria Klee, Sarah Kohr. Fernsehkrimis. Haben Sie eigentlich einen Fernseher?
Ja, sehr zum Bedauern meiner Töchter einen sehr kleinen. Und wir haben auch nur die öffentlich-rechtlichen Programme. Also wir sind durch und durch uncool in der Ansicht meiner Töchter. Aber doch, einen Fernseher haben wir, aber er ist ehrlicherweise nicht oft an.
Weil ich wundere mich nämlich immer, wenn ich im Fernsehen Schauspieler zu Gast habe und die dann immer eigentlich ganz empört sagen, nein, wir gucken keinen Fernseher. Ich immer, gut, aber Sie gucken Fernsehen, serienabhängig?
Ja, es gibt tatsächlich eine gewisse Serienaffinität bei mir. Ich muss dazu sagen, ich muss ein bisschen meine Kollegen entschuldigen. Ich mag es auch nicht wirklich, wenn Kollegen sich völlig vom Fernsehen distanzieren, selber aber da in Lohn und Brot stehen sozusagen. Ich merke aber auch, dass das Gucken eines deutschen Films oder einer deutschen Serie mir schwer fällt, wenn ich abschalten möchte. Also je weiter es von mir weg ist, desto einfacher fällt es mir abends auch abzuschalten. Und wenn ich deutsche Produktionen gucke, dann ist eher noch mein analytisches Berufsgehirn an. Also da muss man vielleicht so ein bisschen Verständnis für die Kollegen haben.
Gut, das ist eine gute Erklärung. Die merke ich mir immer. Lisa Maria Potthoff zu Gast hier. Und sie spielt oft die Kommissarin im Krimi, aber dank Ihnen, merkt man mal, wie groß dieses Genre doch tatsächlich sein kann, auch im Fernsehen, wie groß es sein kann. Welches Format ist Ihnen das Liebste? Ein actionreicher Thriller, wo es auch körperlich so richtig zur Sache geht oder eher wo das zwischenmenschliche Drama so ausgeleuchtet wird oder die, wo eine Komödie eigentlich oder vielleicht auch eine Tragikomödie im Vordergrund steht?
Also jetzt muss man vorweg sagen, dass ich aktuell nur noch die Sarah Kohr spiele, also fürs ZDF. Die Rolle der Maria Klee ist auserzählt und die Rolle der Julia Thiel habe ich ja auch abgegeben. Die Reihe geht ohne mich weiter.
Das sind die Usedom-Krimis?
Das sind die Usedom-Krimis,
wo sie die Tochter von Katrin Sass, also Schauspielerin.
Ja, genau. Und das war eine tolle Zeit. Also das ist ja eher der dramatische Krimi gewesen. Genau. Die Eberhofer-Filme sind ja sehr schwarzhumorig und Sarah Kohr ist ja recht actionlastig. Und weil Sie das eben gefragt haben, in welche Richtung es mir am besten gefällt, mag ich diese Bandbreite. Also dass ich so unterschiedlich arbeiten darf, das empfinde ich als totales Privileg. Und genauso soll es eigentlich bleiben. Also ich möchte Komödie machen. Ich möchte was Stilles und Leises machen. Jetzt am 11. November kommt ein Film raus, dessen ein sehr ruhiger, still und leise erzählter Beziehungsfilm, der zwar auch dann zum Thriller wird, aber ist sehr kammerspielartig. Und dieses unterschiedlich arbeiten dürfen, das empfinde ich als großes Geschenk.
Diese ganzen Frauenrollen sind und Charaktere sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Also sie sind oder waren oft Kommissarin oder Polizistin, aber die reicht eben auch von tough, cool bis naiv und herzerwärmend. Was muss eine Frauenrolle haben, damit sie gereizt sind, sie zu spielen, damit sie sie reizt?
Ich würde es nicht nur an der Rolle festmachen. Es ist meistens ein Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten. Also die Geschichte muss ich spannend finden. Im besten Falle vielleicht auch was ich noch nie vorher gespielt habe. Und das ist dann egal, ob das noch mal eine Polizistin ist. Ist vielleicht nicht zu 100% egal. Aber wenn die Geschichte, also Julia Thiel, Usedom-Krimi, es waren zum Beispiel eher Mutter-Tochter-Dramen. Und das hat mich wirklich, wirklich berührt und gereizt, es zu spielen. Und es war eine große Freude, das jahrelang zu spielen. Und da war es die Figur, aber eben auch das tolle Drehbuch und die hervorragende Kollegin Katrin Sass, wo ich gedacht habe, okay, mit ihr spielen zu dürfen, ist einfach ein totales Geschenk. Und das ist oft so, dass vielleicht ein Regisseur Regie macht, wo ich sage, ah, das ist wirklich was Besonderes, mal mit dem arbeiten zu dürfen. Die Rolle ist toll, das Drehbuch ist super oder vielleicht ist die Rolle super, am Drehbuch muss man noch ein bisschen feilen, vielleicht bespricht man sich, ja.
Ich dachte, dass vielleicht die Rollen so sehr durchaus auch im Vordergrund stehen, weil ich gelesen habe, dass sie bei Sarah Kohr, das ist eine Kommissarin bzw. eine Polizistin, die ein Kritiker hat, die Amazone genannt, also die kämpft wie sonst Männer kämpfen.
Ja.
Also diese Körperlichkeit, also wirklich sich auch nicht nur zu wehren wissen, sondern eben, das geht ja eigentlich darum, darüber hinaus.
Ja,
diese
absolut.
Körperlichkeit, diese Härte, habe ich gelesen, sei Ihnen durchaus auch wichtig, Sie hätten diese Rolle mit ausgebaut.
Ich fand schon den Gedanken wichtig zu denken, okay, warum eine neue Frauenfigur im deutschen Krimi? Also der deutsche Krimi ist sehr, sehr breit aufgestellt,
sehr vielfältig,
wenn man das mal mit einem Augenzwinkern sagen darf. Und wo ist unsere Nische? Also wo stechen wir hervor? Und das ist eben, dass wir vielleicht nicht das klassische Krimi-Genre bedienen, sondern eher das Thriller-Genre. Und ich fand den ersten Film, den wir gemacht haben, der hieß 2013 Der letzte Kronzeuge. Ich fand den Film besonders, es war eben eher ein Thriller. Und diese Frau war so ein bisschen in Richtung einer, sage ich mal, Bruce Willis-Figur, allein die härteste von allen.
Unglaubliche Aggressivität, also innen drin. Ne?
Genau, handelt unkonventionell und das fand ich spannend, gerade als Frau, weil es eher so männliche Attribute sind. Und dass man sagt, wir schenken dieser Frau das, dieses unkonventionelle Handeln, eben nicht besonnen, unbedingt immer über den Intellekt klug handelnd, wie es gerne mal weiblichen Kommissarinnen zu eigen ist. Und das ist was mich dann gereizt hat.
Und dann sind Sie ja noch Susi. Das andere Ende eigentlich in der Unterhaltung, die Eberhofer-Krimis. Das sind die Verfilmungen der Bücher von Rita Falk um den Franz Eberhofer, den Kommissar. Sauerkraut, Koma, Dampfnudelblues und eben hier jetzt Leberkäse-Junkie. Genau.
Mhm.
Also totale Komödie. Das muss einem gefallen, ne? So Schenkelklopfer, manchmal fast ein bisschen trashig.
Mhm.
Aber ich fand es wirklich auch sehr, sehr lustig, weil es auch so ein rabenschwarzer Humor ist.
Mhm.
Und es ist wirklich Kult. Für Sie auch? Also können Sie es nachvollziehen?
Das Vordergründigste für uns ist einfach, dass wir uns so freuen, dass es so Kultcharakter hat. Ob ich es nachvollziehen kann? Ja, auf eine Art natürlich. Wir sind total stolz auf das, auf die Filme und ich mag meine Figur total gerne.
Was ist denn das für eine Figur?
Ich habe sie immer Provinzdiva genannt. Also das ist.
Als Sie eben überlegt haben, haben Sie so einen Schmollmund gemacht. Das ist, glaube ich, genau die Susi. Das kam ja wahrscheinlich.
Ach, das glaube ich nicht. Also so eine Provinzdiva, die sicher mal, ich muss vielleicht so ein bisschen in der Vergangenheit reden, mal der heißeste Feger Niederkaltenkirchens war und jetzt auch den heißesten Typen Niederkaltenkirchens sich geangelt hat und ihn versucht mit Hängen und Würgen zu halten, aber sich auch emanzipiert hat. Also ich glaube schon auch, dass es auf eine Art eine emanzipierte Figur ist, weil Susi jetzt auch Karriere macht. Es ist ein Thema, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch für Susi.
Mhm.
Und es wird eben alles nicht so ernst genommen. Und dass uns die Leute so einen Rückenwind geben und also wir so viel Freude auslösen. Es ist wirklich, das können Sie sich nicht vorstellen, wenn wir auf Kinotour sind, was wir für Freude bei den Menschen erleben. Ich meine, das muss ich dann nicht weiter hinterfragen. Das ist einfach etwas, wo man dankbar sein muss und das ich wirklich sehr, sehr genieße.
Sind das eigentlich auch lustige, humorvolle Dreharbeiten?
Ja, also wir müssen teilweise schon sehr lachen. Wir haben jetzt gerade den letzten Eberhofer abgeschlossen, den neuen sozusagen. Und es ist schon teilweise sehr lustig. Man darf aber nicht glauben, dass wir uns selber immer auf die Schulter klopfen und sagen, ach, das ist ja wieder herzerfrischend komisch, was wir heute gemacht haben. Also wirklich lustig zu sein und wirklich das Niveau zu halten, ist teilweise einfach nüchterne, anstrengende, akribische Arbeit. Ja? Also das ist jetzt nicht so, dass man da hingeht und sagt, ach, das ist, wie man in Bayern sagt, Dagmar de Wiesen, den drehen wir jetzt runter, das wird schon passen. Überhaupt nicht. Also das finde ich auch so toll an unserem Regisseur Ed Herzog, der wirklich sagt, er hat jedes Mal Angst, dass das wieder funktioniert. Also,
ob es wieder funktioniert.
Es wieder funktioniert, genau. Das ist schon auch jedes Mal wieder in sich im kleinsten Puzzleteil stimmen muss. Und dieses Mal war es wieder eine tolle Arbeit, aber auch anstrengend.
Auch anstrengend. Wir hatten bei einigen Rollen von Schauspielerin Lisa Maria Potthoff schon über die kämpferische Ausrichtung gesprochen. Sie haben ja so ein bisschen erzählt. Aber das muss man ja erstmal hinkriegen. Fast alles ist in dieser Sarah Kaur-Serie ohne Stunt gedreht bei Ihnen. Das sind tatsächlich Sie, die sich da prügeln.
Ja, das ist so, ich weiß nicht, irgendwie entstanden. Also es war jetzt kein Plan, dass die Produzenten auf mich zukamen und sagten, so, wir wollen das so und so haben und mach es bitte selber. Auch nicht, dass ich gesagt habe, ich bin so von Ehrgeiz zerfressen, ich will kein Stunt-Double an meiner Seite haben. Ich bin ja in eine sehr intensive kämpferische Ausbildung gegangen mit Kickboxen und Krav Maga-Training und Ausdauertraining, Fitnesstraining generell.
Das haben Sie aber gemacht, damit Sie das können? Oder
damit
haben Sie
ich das
vorher
kann,
gemacht?
Ja, also das war tatsächlich auch für einen anderen Film, der ARD, für Karneval. Mhm. Und dann war ich sozusagen, da hatten wir einen langen Kampf, der sollte ohne Stunt-Double stattfinden. Dann hatte ich ein gewisses Empfinden für dieses Kampftraining schon und für das, was an Forderungen an mich gestellt wird. Und dann hat der Stunt-Koordinator, mit dem ich jetzt zusammenarbeite, Vanja Götz, eben mehr und mehr gesagt, so, das schaffst du, das machen wir ohne Double, das machen wir ohne Double, so, und diesen Sturz, das kriegst du alleine hin. Und das kann man eben nur machen, wenn die Produktionsfirma sagt, so, wir investieren Zeit und Geld in die Stuntproben.
Und macht das Spaß? Ich meine, oder haben Sie manchmal auch Angst, wenn Sie bei diesem Sturz, kannst du jetzt alleine, was geht da durch Ihnen durch den Kopf?
Also wenn, habe ich nur Angst, dass ich es nicht hinkriege und alle sagen, naja, sie kriegt es ja nicht hin.
Ja, aber es kann doch auch wehtun.
Ja, also ich könnte Ihnen jetzt hier Handybilder zeigen von meinen Beinen beim letzten Film, als ich nur so ein Kletterpartie hatte. Also ich war grün und blau, also die blauen Flecken zähle ich schon gar nicht mehr. Ich hatte in der Vorbereitung zu einem Film bei einem Training, habe ich mir das Außenband gerissen, ich habe mir die Strecksehne gerissen. Also es passiert im Kampfsport generell, ist eine verletzungsintensive Geschichte. Also Krav Maga ist sehr verletzungsintensiv.
Und vielleicht erklären Sie mal, Krav Maga kommt aus Israel?
Genau, ist eine Selbstverteidigungstechnik, also Krav Maga übersetzt heißt Nahkampf und wird viel gelehrt in Selbstverteidigungskursen, auch an Frauen eben, wie es geht, wenn man nachts überfallen wird, um sich schnell und effektiv zu verteidigen, weil man als Frau ja meistens körperlich unterlegen ist. Und da gibt es sehr tolle Techniken, die einem helfen können. Und das habe ich parallel zu einem klassischen Kickbox-Training angefangen, vor 3 Jahren mittlerweile. Und das hilft mir natürlich im Stunt-Training. Aber nein, vor Verletzungen habe ich witzigerweise keine Angst, weil ich wie so einen Tunnelblick habe. Ich bin eher in der Situation so, dass ich den Kampf hinkriegen möchte, dass ich möchte, dass es toll aussieht. Und wie, da bin ich schon sehr ehrgeizig dann in dem Moment, wenn wir schon im Prozess des Machens sind.
Ich hatte den Eindruck, oder habe ihn jetzt auch wieder, dass Sie dieses Körperliche schon auch sehr, sehr reizt. Und wenn Sie von diesem Kampfsport bzw. Selbstverteidigungssport reden, oft, wenn Frauen und Kampfsport genannt wird, dann ist es ja eigentlich immer nur zur Selbstverteidigung. Also meistens. Mm. Das ist anerkannt. Wie geht Ihnen das? Also kämpfende Frauen, wirklich jetzt nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern als Wettkampf einfach. Wie ist es? Ist ja vielleicht immer noch ein komisches Bild irgendwie.
Ja, wahrscheinlich. Also da bin ich tatsächlich kein wirklicher Fachmann. Also ich merke mit meinem...
Nee, vom Gefühl her, von Ihrem Gefühl her. Wenn Ihre Töchter jetzt sagen, wir wollen kämpfen, also wirklich kämpfen.
Würde ich unterstützen, weil ich glaube, es ist wirklich erstaunlich, wie viel Selbstbewusst man gewinnt. Also meine Töchter, insbesondere meine ältere Tochter, ist Reiterin, also die kriege ich da nicht hin. Ich habe schon mit Aikido, Judo alles versucht, sie zu animieren, weil ich glaube, dass das toll ist, also weil es auch für die Koordination super ist. Ich finde es für eine Frau etwas wirklich Tolles. Ich finde es nicht unsinnlich. Ich merke auch, ich jetzt als sozusagen Kämpferpersönlichkeit löse auch bei Männern nicht unbedingt Abwehr aus, sondern die finden es interessant und spannend, unterhalten sich gerne mit mir darüber. Und es ist lustig, weil viele, gerade Freunde in meinem Umfeld, immer mit einem Augenzwinkern mich versuchen zu reizen und sagen, also du könntest mich jetzt, also Lisa, du könntest mich jetzt, also könntest du mich jetzt wirklich umhauen? Also könntest du das jetzt wirklich? Und ich weiß, dass die Männer das kirre macht, die Vorstellung, dass ich sie vielleicht ummähen könnte und dass man es nicht ausprobieren kann. Das ist eine sehr lustige Situation.
Also Sie machen es dann auch nicht? Auch nicht auf einer Party?
Nein. Ich habe meinem Mann aus Versehen fast mal die Kniescheibe rausgetreten, weil ich gesagt habe, oh, guck mal, Thorsten, was wir heute Tolles geübt haben. Und der Tritt war etwas zu heftig. Also ein paar Techniken kann man toll erklären, wie Krav Maga funktioniert oder was eine gute Kampftechnik an Selbstverteidigung, also wie das unterstützend wirken kann. Aber jetzt wirklich in den Kampf gehen, tue ich ungern.
Aber dem haben Sie sich selber als Kämpferin auch bezeichnet. Also was so den Sport angeht, meine ich jetzt, den größten Gegensatz zu dieser kämpfenden, prügelnden Frau sucht, dann ist das eigentlich die Erziehung, die Sie in Ihrer Kindheit genossen haben, oder? Oder Sie haben es in einem Interview mal selbstironisch gesagt, dass Ihre Kindheit so anti-autoritär war, dass Sie vielleicht da jetzt den Ausweg oder die Grenzen jetzt suchen in diesem Kampfsport?
Klar, meine Erziehung war anti-autoritär. Das Schlimmste, was meine Eltern mir gesagt hatten, war, Lisa, das finden wir jetzt nicht richtig. Das war jetzt nicht gut. Also das war das Schlimmste. Ich glaube, ich habe nicht einmal eine schlimme Strafe bekommen oder so. Was aber dazu geführt hat, dass ich extrem selbstständig wurde, sehr früh. Vielleicht sogar zu früh. Aber also ich kann mich unglaublich gut selbst organisieren, weil meine Eltern mir das immer zugetraut haben. Was ich mit diesem Kampfsport, und das ist ja, ich habe ja recht spät mit angefangen, Krav Maga mit Ende 30, und ich irgendwann in diesem Kampfsportstudio völlig ausgezehrt lag und mein Trainer schreiend über mir stand und gesagt hat, du stehst jetzt auf, du lahme Sau, oder lahme Sau, weiß nicht, du Pussy oder keine Ahnung, irgendein Schimpfwort, gib nicht auf, jetzt verdammt nochmal steh auf. Und ich festgestellt habe, anscheinend muss ich extrem beschimpft werden und muss der innere Schweinehund außerhalb meiner Person sein, dann funktioniere ich. Aber dieses, ich betreibe Sport exzessiv aus mir heraus, funktioniert schwerer. Also ich kann einige Sportarten okay, aber dass ich jetzt so dabei geblieben bin, funktioniert nur, wenn jemand mich anbrüllt und sagt, steh auf, du Versager. Dann stehe ich.
Okay, dann wissen wir jetzt, mit welchen Trainingsmethoden Ihr Training abläuft.
Genau, und alle Psychologen Berlins können sich bei mir melden, die irgendwie eine Therapieform gefunden haben.
Ja, aber Sie wirken ja jetzt überhaupt nicht unglücklich. Nein. Also von daher, vielleicht ist das ja doch genau das Richtige für Sie. Lisa Maria Potthoff ist 1978 geboren. Sie sind in Berlin geboren, sind aber in München aufgewachsen.
Mhm. Ja, Münchenland.
Und dann hatte ich jetzt gesagt, antiautoritäre Familie. Es war ein Ärztehaushalt, glaube ich.
Mutter Ärztin, Vater Psychologe, wobei mein Vater in der Gesundheitsforschung gearbeitet hat. Also der hat nicht klassisch als Therapeut oder so gearbeitet.
Mhm. Ärztin, Ihre Mutter war aber nicht so, dass sie irgendwie sehr, Sie haben mir, glaube ich, sowieso gesagt, eben schon, waren sehr auf sich selbst gestellt, beziehungsweise auch selbstverantwortlich, haben Selbstverantwortung übernommen.
Ja, also ich glaube, alle Kinder der 80er sind viel freier aufgewachsen. Also das kenne ich nicht nur aus meinen Erzählungen, sondern eigentlich alle in meinem Umfeld und in den 70ern vielleicht noch extremer, da wurden wir nicht so begluckt wie die Kinder jetzt. Stichwort Helikoptereltern, das gab es damals nicht. Und bei meinen Eltern noch viel weniger, weil meine Eltern gesagt haben, sie muss selbstständig werden. Das Wichtigste, was man seinem Kind mitgeben kann, ist Selbstständigkeit, weil irgendwann müssen sie auf eigenen Füßen stehen. Und meine Eltern waren schlicht und ergreifend auch beide berufstätig. Und ich war zeitweise über Jahre ein Schlüsselkind und das war auch nichts Ungewöhnliches. Das heißt, ab mittags war ich dann auf mich alleine gestellt und habe geguckt, was ich tue.
Und was
war extrem wenig für die Schule.
Ja. Was haben Sie gemacht? Auf dem Land
rumgestreut? Wir haben viel so Räuber und Gendarmen gespielt. Ich hatte immer ganz enge Freundinnen. Wir sind durch die Wälder gezogen. Also wir waren sehr viel in der Natur.
Dann haben Sie mal irgendwann gesagt, dass also die Ärztinmutter, die eben auch keine Helikoptermutter war und gar nicht rumgetüdelt hat, wurde jetzt nicht unbedingt jeder Kratzer gleich verarztet. Sie sind dadurch ziemlich hart im Nehmen geworden. Ich habe eine Sache gesagt, um Gottes Willen, Sie haben Ihr zweites Kind im Auto.
Ja.
Auf dem Weg ins Krankenhaus geboren.
Ja, gut, das ist nun wirklich wahrlich nicht geplant gewesen.
Ja, genau.
Und ich muss sagen, bis zu dem Tag, wo ich selber mein Kind im Auto entbunden habe, hätte ich gesagt, ja mein Gott, also gerade beim zweiten Kind, wie kann man so blöd sein und so nicht zu schnallen, wann die Wehen losgehen. Aber ich kann nur sagen, das geht. Ich habe es selber erfahren. Also ich war um 14.30 Uhr noch am CTG der Frauenärztin in Kreuzberg, bin noch im Auto von Kreuzberg nach Hause gefahren. Und habe so ein leichtes Ziehen gemerkt. Die Ärztin meinte, nein, keine Wehen, ist nichts auf dem CTG. Das sind Kindsbewegungen, keine Geburt steht bevor. Und dann dachte ich mir, na gut, also ich meine, dann sind das Vorwehen. Die waren auch nur ganz kurz. Und dann irgendwann sagte ich zu meinem Mann, also schlag mich tot, aber jetzt sollten wir fahren. Und dann war es eben schon zu spät. Also nicht zu spät, es war im Grunde eine herrliche Geburt, sage ich
Ihnen
ganz
ehrlich.
Ja,
und wer hat Ihnen dann nun geholfen? Ihr Mann?
Mein Mann, also um es ein bisschen zu raffen, mein Mann ist rechts rangefahren, er wusste, es geht nicht weiter. Ich habe irgendwann auch gerufen, Rettungswagen, weil ich merkte, ich komme hier keinen Zentimeter mehr weiter. Das Kind kommt jetzt und nicht erst in 10 Minuten. Und dann war sofort eine Rentnerin zur Stelle, die ihre Hecke geschnitten hat, zusammen mit ihrem Mann. Und eine Joggerin kam vorbei. Witzigerweise, die Joggerin und die Rentnerin leben in einem Haus. Vor dem Haus haben wir direkt gehalten. Das ist ein paar Straßen von uns entfernt. Und im Grunde war es dann so, dass mein Mann, die Joggerin und die Rentnerin für mich da waren. Dann kam kurz bevor das Kind kam auch der Rettungswagen, zusammen mit dem Rettungssanitäter, zu dem ich heute auch noch Kontakt habe, und das war mein Geburtsteam. Und Sie müssen sich vorstellen, es war eine Durchgangsstraße, 17 Uhr irgendwas, Buslinie, der Verkehr stand.
Es war filmreif, würde ich mal sagen.
Es war wirklich
oder?
Filmreif, ja. Es war sehr lustig. Und jedes
lustig.
Jahr zum Geburtstag, aha. Ja, auf eine Art, ja, muss ich Ihnen sagen. Also weil alles gut gelaufen ist. Aber ich denke, eine schnelle Geburt ist meistens eine gute Geburt. Mein Kind wollte raus und ein Kind, das schnell kommt, was soll schon sein, dachte ich mir.
Haben Sie seitdem so das Gefühl, Sie kann nichts umhauen? Das macht ja was mit einem, denke ich, so eine Situation.
Ja, das sicher, aber das hatte ich witzigerweise schon bei meinem ersten Kind. Ich weiß noch, wie ich, Und vielleicht können das einige Frauen, die jetzt zuhören, nachvollziehen. Im Rollstuhl aus dem Kreißsaal rausgefahren worden, das werde ich nie vergessen, mit meinem Kind auf dem Arm. Und ich hatte das Gefühl, ich bin wie ein Gladiator, der aus der Manege gefahren wird. Und ich dachte mir, was will man mir noch? Mir kann ja gar nichts mehr passieren. Ich habe das geschafft. Da kann ich ja alles schaffen. Dieses absolut erhabene Gefühl. Und 10 Minuten vorher, also vielleicht nicht 10 Minuten vorher, eine Stunde vorher, sitzt man noch wimmernd in der Badewanne vom Kreißsaal. Und dann habe ich noch gewimmert, ich sterbe. Und eine Stunde später denkt man, ach, War doch super. Und meine zweite Tochter, wie sie auf die Welt kam, im Fußraum unseres Volvos, also wirklich, das hatte ja schon was, also von Hygiene brauchen wir gar nicht anfangen und die Joggerin und die Rentnerin. Aber diese Situation, die daraufhin entstanden ist, dass wir uns jedes Jahr wieder treffen am Geburtsort meiner Tochter.
Sie treffen sich wieder? Also.
Ja, immer zum Zeitpunkt der Geburt meiner Tochter treffen sich der Rettungssanitäter, die Rentnerin, die Joggerin, mein Mann und ich und unsere Kinder und stoßen auf mein Kind an. Das ist so was Verbindendes. Also ich konnte mich auf diese Menschen verlassen und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie wertvoll das ist, dass man die Erfahrung gemacht hat. Also ich war in einer absolut extremen Situation und da waren Menschen, die haben gesagt, so, wir lassen alles stehen und liegen, wir sind für diesen Menschen da. Das haut mich nach wie vor um. Mhm. Und ich bin diesen Menschen auf ewig dankbar. Und ich möchte jetzt nochmal in Hinblick auf die ganze politische Diskussion nochmal sagen, die im Moment ja von der Spaltung der Gesellschaft und Wahlen, die extrem laufen und jetzt Sonntag Wahl in Thüringen und so. Ich war jetzt in Dresden auf dem Dresden-Marathon und so. Und was ich eben selber schon erlebt habe, wie Menschen sich unterstützen, wie Menschen zusammenhalten können aus unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten, Gruppierungen, Nationalitäten und auch in Dresden, wie Sport gemacht wird, die unterschiedlichsten Menschen, die gemeinsam etwas organisieren und tun und eine gemeinsame Leidenschaft haben. Das ist so etwas Erhebendes und es sollte keine Spaltung in der Gesellschaft geben, sondern es ist so wunderbar, wenn wir zusammenhalten. Und das sollte man sich bewusst machen.
Einen etwas, ja, vielleicht verschlungenen Lebensweg. Nein, so verschlungen war er auch nicht, hat Lisa Maria Potthoff. Sie sind ich hatte es vorhin gesagt, Berlin geboren, dann in München aufgewachsen und sind jetzt wieder sehr stark in Berlin eigentlich. Ja, also sie sind in Berlin zu Hause, aber drehen halt ganz oft auch wieder in Bayern. Ich glaube, Sie können auch beide Dialekte perfekt, oder?
Also der bayerische Dialekt ist mehr mein Heimatdialekt. Also da bin ich zu Hause. Das Berlinerische fühle ich mich nicht ganz so sicher.
Mhm. Diese beiden Städte, München, Berlin, sind ja doch recht unterschiedlich. Mhm. Welche entspricht Ihnen mehr? Oder ist es da auch wieder die Mischung wie bei den Frauenrollen?
Ja, es ist tatsächlich, es ist vielleicht eine etwas langweilige Antwort, aber es ist wirklich die Mischung. Also ich vermisse München schon sehr, wenn ich in Berlin bin. Also ich mag an München Dinge, die es hier einfach nicht gibt. Und es sind die Berge. Also ich liebe die Alpen wirklich sehr. Und ich mag es auch, die eigene Bedeutungslosigkeit zu spüren auf so einem Gipfel. Also dass man merkt, man ist selbst nur ein Furz in der Geschichte. Also das finde ich was sehr Befreiendes, weil es die eigenen Sorgen auch so klein macht. Und das finde ich in den Alpen schon wahnsinnig toll. Was ich aber in Berlin liebe, ist, dass es ein bisschen freier ist, ein bisschen weniger eng im Denken. Also viel mehr kulturelle Einflüsse, die auch ein bisschen nicht so stromlinienförmig sind. Also deswegen lebe ich sehr gerne hier.
Wir sind ja jetzt im 30. Jahr des Mauerfalls. Sie haben eben die gesellschaftliche Spaltung erwähnt. Mhm. Berlin, München, zwei Städte, die vollkommen unterschiedlich den Mauerfall erlebt haben. Sie haben familiär aber schon Bezug immer auch in die DDR gehabt.
Meine Mutter kommt aus Mecklenburg, beziehungsweise sie ist im jetzigen Polen geboren. Mein Großvater hat sich in Mecklenburg angesiedelt, kurz nach dem Krieg. Oder nein, noch im Krieg, glaube ich sogar, oder kurz nach dem Krieg. Und ist dann kurz bevor die Mauer gebaut wurde, mit seinen zwei jüngsten Kindern mit der U-Bahn innerhalb Berlins geflohen in den Westen. Mhm. Und meine Mutter ist klassisches Flüchtlingskind. Die kam, glaube ich, nach Mannheim oder Wiesbaden in ein Flüchtlingslager als Teenagerin. Also auch, ich glaube, traumatische Erfahrungen.
Etwas, was für Sie eine Rolle spielte als Kind? Haben Sie das irgendwie, war das eine Geschichte, die erzählt wurde?
Also auf jeden Fall. Also wir haben immer ein Kombi gehabt, weil meine Mutter gesagt hat, wenn wir mal fliehen müssen, wir brauchen Platz im Auto.
Tatsächlich?
Ja, das ist immer so mit einem leichten, vielleicht mit einem Augenzwinkern gesagt worden. Aber Also meine Mutter, es gibt sehr viele Situationen durch die Mauer, durch die Trennung innerhalb der Familie, die hochtraumatisch für meine Mutter waren. Also meine Mutter hat 6 Geschwister, die zwei älteren Schwestern von ihr sind im Osten geblieben mit den Worten, ja, wir studieren noch, wir kommen danach. Dazu kam es nie und es war jahrelang nicht möglich, dass die Familie sich ohne Probleme sehen konnte. Und als meine Tante einen schweren Unfall hatte, kurz bevor sie, also war klar, dass sie sterben wird, konnte meine Mutter sie nicht mehr sehen. Ich glaube, das sind ganz traumatische Erfahrungen. Die kann man nicht so einfach abschütteln. Und die zeichnet so eine Familie auch.
Auch Sie? Was hat das mit Ihnen gemacht? Oder waren das einfach Familiengeschichten? Weil Sie erzählen es ja sehr empathisch.
Ach, ich glaube, weil ich meine Mutter sehr liebe und weil ich da ihren Schmerz spüre und weil ich auch merke, dass es für meine Eltern nicht leicht war. Also mein Vater kam aus einfachen Verhältnissen, die waren ja im jetzigen Polen, dann mussten sie fliehen nach Mecklenburg, da hat er alles verloren, er war ein wohlhabender Gemüsebauer, dann ist er aus der DDR geflohen, hat wieder alles verloren, er hat mit Anfang 60, müssen Sie sich vorstellen, in Westdeutschland nochmal neu angefangen und konnte aber natürlich seinen Kindern nicht Wohlstand mitgeben. Das heißt, meine Mutter und auch mein Vater zusammen, die haben ihr alles, was sie jetzt haben, haben sie aus dem Nichts geschaffen. Und das also nicht mit einer Familie, die sagt, ach, du willst eine Wohnung kaufen, hier sind mal 50.000 Euro Eigenkapital. Also da bin ich viel privilegierter groß geworden. Und ich glaube, dieses Ringen um Wohlstand habe ich bei meinen Eltern gespürt, ja.
Wir hatten eben, darauf wollte ich ja nochmal ansprechen, die Spaltung der Gesellschaft, dieses Ost-West, diese Befindlichkeiten. Mhm. Können Sie das mit dem Hintergrund, den Sie haben, was können Sie danach empfinden oder nachvollziehen?
Es geht ja um Ängste und es sind Ängste sind irrational. Was ja für manche schwer nachzuvollziehen ist, ist, dass aufgrund von Ängsten, die vielleicht gar keinen konkreten Alltagsbezug haben, Parteien gewählt werden, die extrem schlimme Propaganda betreiben. Ich glaube aber, was die Politik schaffen muss, und da meine ich die Parteien, die jetzt in der Regierung sind, die Leute wieder abzuholen. Und das ist ja das große Thema, dass das irgendwie nicht geschafft wird. Und ich glaube, uns geht es so gut wie noch nie. Wir sind in einem Land, wir leben im Frieden. Unsere Kinder können in die Schule gehen. Im Großteil der Bevölkerung geht's gut. Wir müssen den Menschen vermitteln, dass sie keine Angst haben müssen. Und dass Ausländerfeindlichkeit und so einfach nicht
überhaupt keine Optionen wären, wenn ich Sie richtig verstehe. Sie haben gesagt, die Politik. Sind Kunst und Kultur, fühlen Sie sich auch irgendwie? Also wollen Sie in Ihren Filmen jetzt, also wahrscheinlich nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber wie engagieren Sie sich? Wie können Sie sich oder wollen Sie sich engagieren?
Also ich glaube, indem ich hier zum Beispiel sitze mit Ihnen und ich bin jetzt in der glücklichen Situation, dass ich es nicht nur beim Abendbrot meinen Kindern sagen kann, sondern ich kann es auch im Radio sagen, dass ich, egal welcher Partei man angehört oder welches Hobby man pflegt oder was man beruflich macht, wie es einem geht, dass ich nochmal betone, was mir im Leben immer geholfen hat, waren Menschen, die mich unterstützt haben und verbindende Elemente. Und ich glaube, egal in welche Richtung wir uns entwickeln, es sollte etwas Verbindendes sein, etwas, wo keine Ausgrenzung stattfindet. Und ich möchte nicht mit dem Zeigefinger hier stehen, sondern eher vielleicht aufgrund meiner Biografie erklären, immer wenn ich mich aufgehoben gefühlt habe oder wenn ich hilfsbedürftig war, das war immer aufgrund von dem Zusammenhalt von Menschen. Und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen, dass wir uns nicht weiter spalten gesellschaftlich. Und ich als Schauspieler mit den Filmen, klar, wir können in der Kultur viel tun. Ich glaube, da wird auch schon einiges getan. Viele Schauspieler versuchen, sich zu engagieren. Ich versuche es auch im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber ich glaube, es ist jetzt auch die Politik gefragt, neue Wege zu gehen.
Wie ist eigentlich die Schauspielerei in Ihr Leben gekommen?
Also ich war viel in Theatergruppen schon. Ich habe die Maria in Maria und Josef in der 1. Klasse im Schultheater gespielt, also gleich eine Hauptrolle. Ich habe gleich ganz oben angefangen. Nein, ja. Ich weiß es tatsächlich so genau nicht. Ich habe witzigerweise, dafür ist Facebook oder sind ja die sozialen Medien ja ganz schön, eine Nachricht bekommen von einer alten Freundin aus Baden-Württemberg, Und sie schrieb mir über Facebook letztes Jahr, ach Mensch, ich sehe, du bist Schauspielerin geworden, wenn du die Lisa Maria Potthoff aus meiner Kindheit bist, dann hat doch dein Traum sich erfüllt. Und dann habe ich ihr zurückgeschrieben, ach, hatte ich den Traum schon in der Grundschule? Und sie so, ja, ich hätte immer davon gesprochen. Und dann denke ich mir, aha, also so klar war mir das nicht. Ich dachte immer, ich wollte Kellnerin oder Kassiererin werden. Das weiß
ich. Das waren so Kindheitsträume.
Mhm. Weil wir haben ja bei Aldi eingekauft und die haben ja immer so, die konnten so ganz schnell tippen, die Frauen. Und ich dachte, boy, immer Geld in der Hand und so schnell tippen können, das mache ich später. Ja.
Also haben Sie dann doch den Traum, an den Sie erinnert werden mussten, jetzt verwirklicht. Mhm. Schauspielerin, die Vielfalt oder die Vielfältigkeit Ihrer Rollen haben wir angesprochen, eben auch die Genre im Kino, im Fernsehen, Serien. Auf was sind Sie stolz? Was macht Sie stolz? Wann sind Sie zufrieden?
Ich muss es so ganz platt sagen, aber es ist tatsächlich, wenn ich mit meinen Töchtern zusammen auf dem Sofa liege und unmoralisch CO2-belastend den Kamin anhabe und in unseren Garten gucke. Also das ist, sind für mich so die schönsten Momente. Gerade im Moment, weil so das Jahr, jetzt ist bald November, das Jahr liegt hinter mir, ist eine gewisse Erschöpfung und ich merke so, boah, das ist doch das Tollste. Oder wenn mein Trainer mich anbrüllt und ich wieder aufstehe. Das sind dann so die sportlichen Highlights meines Lebens.
Und Sie tatsächlich aufstehen konnten. Lisa Maria Potthoff, dankeschön.
Gerne, danke.
Für den Besuch. Eins der Ergebnisse, warum Sie erschöpft sind, kann man eben am 11.11. im ZDF sehen. Irgendwas bleibt immer, heißt der Film. Ich danke für den Besuch und danke für den Blick in die Biografien.